Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Am Mikrofon Erik Föckel. Im Wochenrückblick der Romandie gehen wir zuerst nach Genf. Dort gibt es eine Institution, die es sonst nirgends in der Schweiz gibt. La Cour des Comptes, übersetzt heißt das so viel wie etwa Finanzgericht. Dort gibt es neuerdings Probleme. Bevor wir aber auf diese zu sprechen kommen, habe ich Ron Hochuli gebeten, uns zu schildern, was denn die Cour des Comptes macht.
Es ist eigentlich in der Funktion eher ein Inspektorat als ein Gericht, dessen Aufgabe es ist, die öffentlichen Ausgaben zu überprüfen und die kantonalen Ämter zu überwachen, was Organisation, Struktur und Effizienz betrifft. Doch es ist nicht, wie man es in anderen Kantonen kennt, von Großräten oder Beamten besitzt. Nein, es ist von spezifisch gewählten Leuten, die insofern auch eine politische Partei repräsentieren, besetzt.
Wir hatten es eingangs gesagt, da gibt es jetzt Probleme in Genf mit dieser Cour des Comptes. Was denn für Probleme?
Es herrsche pathetische Kindergartenstimmung in diesem Gremium, kommentierten diese Woche die Medien, und dies schon seit Monaten. Der anfangs ja frisch gewählte Richter Daniel Deveau hat wieder seinen Rücktritt bekannt gegeben. Folgedessen gibt es in wenigen Wochen eine Ersatzwahl. Deveau versteht sich mit seinen Kollegen derart schlecht, dass er schon am Arbeitsplatz mit Wasser angeschossen wurde. Und letzte Woche soll es sogar zu einer Tätlichkeit gekommen sein. Angefangen hat das Ganze mit dem Vorwurf von Deveau, seine Amtskollegen seien befangen gegenüber ihrer Partei und ihrer Regierungsräte. So könne das Gremium ihr Pflichtenheft nicht erfüllen. Schließlich wurde er letzte Woche angeschuldigt, das Amtsgeheimnis verletzt zu haben, nachdem er das Gericht öffentlich kritisierte. Nun läuft sogar ein Strafverfahren.
Dieses ausscheidende Mitglied hat also Kritik auf Lager. Ist denn diese Kritik berechtigt?
Das ist ziemlich schwierig zu sagen, zu einem gewissen Grad bestimmt. Der Präsident des Finanzgerichts unterstreicht zwar immer wieder, dass bloß die Atmosphäre nicht brillant sei, die Leistung jedoch stimme. Die Parteiangehörigkeit spiele überhaupt keine Rolle, sagt der Präsident weiter. Schließlich hätte man in den letzten Jahren immer wieder heikle Dossiers in die Hände genommen, die auch Politiker aus den eigenen Reihen betreffen. Doch auf der anderen Seite ist das öffentliche Vertrauen in diese Institution nun zerstört. Und es fragt sich schon, ob die Politisierung der Justiz, wie es sie in Genf gibt, noch angebracht ist. So wird ja auch der Genfer Staatsanwalt vom Volk gewählt nach einer Kampagne, was auch seine Probleme mit sich bringt, wie wir anfangs ja mit Daniel Zappelli gesehen haben. Wie so oft in Genf schwankt man zwischen einem institutionellen Wechsel und dem Stolz, eben außergewöhnliche Institutionen zu haben.
Ron Hochuli, der Europarat, übte diese Woche Kritik an der Polizei der Kantone Waadt und vor allem Genf und aber auch wegen der Verhältnisse im Gefängnis Chandolon, das ist im Kanton Genf. Ist denn diese Kritik jetzt zum Beispiel bei dem Gefängnis, ist die berechtigt?
Was Chandolon betrifft, ganz bestimmt. Das Gefängnis, das ja ausschließlich für Untersuchungshaft dient, ist seit Jahren komplett überfüllt. Es gab sogar Zeiten wie im letzten Frühling, wo die für knapp 300 Insassen gebaute Anlage über 650 beherbergen musste, und die Bilder zu diesen Zeiten waren ziemlich schockierend, mit Matratzen auf dem Boden und mehr als fragwürdigen Bedingungen, was sowohl Sicherheit wie auch Hygiene betrifft. Nun hat Genf einen Gefängnisplan lanciert, der dazu dienen soll, möglichst schnell neue Zellen zu bauen.
Und was ist mit der Kritik an der Polizei?
Da merkt man vor allem, dass es in den letzten Monaten mehr Strafverfahren gab gegen Polizisten, und letztere wurden auch überdurchschnittlich oft verurteilt. Und was vor allem deutlicher wird, ist, dass sich die Polizisten oftmals überfordert fühlen. Sie beklagen sich immer häufiger über die Knappheit der Anzahl Mitarbeiter. Dazu kommt der politische Druck, und schließlich wurde ja vor 2 Jahren eine neue Strafprozessordnung auf nationaler Ebene eingeführt, und diese hat vor allem in der Waadt und in Genf einen großen Wandel mit sich gebracht, was die Arbeit, die tagtägliche Arbeit der Polizei betrifft, vor allem auf administrativer Ebene, und auch dies wirkte nicht gerade motivierend für die Polizisten.
Kritik ist nicht immer schön entgegenzunehmen und da kann man sich denken, dass es auch Reaktionen gab. Ja, was hört man denn von Seiten der Justizbehörden und von der Polizei?
Nun, es ist nicht der erste Bericht, der in dieser Tonart ausfällt. Insofern gab es auch keine Empörung in der Öffentlichkeit oder bei den Behörden. Was das Verhalten der Polizisten betrifft, hat man eine Ethikcharta bei der Polizei eingeführt und diese zeige bereits Resultate, hört man. Im Weiteren gibt es politische Maßnahmen, die nun geplant sind, sowohl im Gefängnisbereich wie auch bei der Polizei mit großen Investitionen. Nun wird es eben Monate dauern, bis das alles konkret umgesetzt werden kann, denn neue Polizisten muss man auch erst ausbilden. Und es ist zu befürchten, dass mittlerweile der Druck in den zuständigen Departementen noch weiter steigen wird in den kommenden Monaten, bevor es dann eventuell besser geht.
Nun ein kultureller Anlass, der letztes Wochenende in Lausanne stattfand, ein Festival namens Anglophilie. Wenn man das übersetzt, heißt das so viel wie englische Verrücktheiten. Aber dort gab es nur französischsprachige Chansons zu hören. Was war denn da die Absicht von Hochuli?
Ganz einfach wieder ein Festival zu organisieren, wo die Chanson française im Mittelpunkt steht, wo sie gar das Monopol hat. Insofern war der Titel des Ereignisses natürlich ironisch gemeint. Viele Musiker in der Romandie hatten sich nämlich bereits letzten Sommer beklagt, als zahlreiche Festivals wie etwa das bekannte Paléo in Nyon so wenig französisch singende Leute wie noch nie programmierten. Man beklagte sich auch, dass Radio und Fernsehen würden ihre kulturfördernde Rolle nicht genug wahrnehmen, indem sie so diese Stimmen weiter hauptsächlich angelsächsische Musik programmieren. Nun sollte dieses Festival als quasi Aufschrei gelten und zugleich als Fest nicht nur der Musik, sondern eben auch der französischen Sprache.
Wer steht denn hinter diesem Festival?
Die Hauptfigur ist Michel Bühler, ein 67-jähriger Chansonnier, der auch Romane schreibt und schon eine sehr lange Karriere hinter sich hat. Er gilt auch als eine historische Figur der alternativen linken Szene in der Romandie. Und dann gibt's noch etwa 15 andere Chansonniers, hauptsächlich Leute, die schon 40 und älter sind und somit nicht unbedingt neue Talente.
Nun ist eine kontroverse Debatte rund um dieses Festival entstanden. Wegen was denn?
Ja, für die Organisatoren gab es bei weitem nicht nur Lob. Wie kommt es denn, fragten ironische Stimmen, dass ein Künstler wie Bühler, der sich normalerweise für Toleranz und Diversität einsetzt, plötzlich ein ausschließlich frankophones Festival organisieren muss, gegen die anderen zahlreichen Festivals der Region. Böse Zungen fragten sich sogar, ob diese Chansonniers die Organisation eines eigenen Festivals nötig hätten, um überhaupt noch eine Bühne zu finden. Die Künstler konterten auf der Bühne und kritisierten teilweise mit Humor die anderen Organisatoren, die offenbar bloß ein Ohr hätten für angelsächsische Harmonie, nicht aber für französische Poesie.
Aber wie geht es denn ganz generell dem französischen Chanson in der Romandie?
Die Antwort auf diese Frage ist bestimmt ein Grund, weshalb es überhaupt zu einem solchen Festival kam. Denn der Chanson geht es nicht sehr gut. Vor ungefähr 15 Jahren erlebten die Chansonniers in Frankreich, der Schweiz, aber auch in Belgien und Kanada einen neuen Höhepunkt. Nach den 70ern mit Brassens und Ferré und anderen, nach den 80ern mit Gainsbourg und Konsorten, nach den 90ern mit Alain Bashung und Noir Désir entsprang eine neue Generation von Leuten, die die Chanson zwar nicht neu erfanden, jedoch einen eigenen neuen Stil entwickelten, ganz klar mit der Sprache im Mittelpunkt. Unter diesen Leuten gab es auch zahlreiche Westschweizer, talentierte Westschweizer. Doch diese Generation scheint nun Mühe zu haben, sich zu entwickeln, zu erneuern, vor allem in der Westschweiz. Hingegen gibt es mittlerweile hierzulande Leute mit englischen Songs, die großen Erfolg haben. Denkt man nur an Bastian Baker. Und so kommt es eben, dass die Festivals dieses Jahr zwar auch Westschweizer einluden, die aber eben auf Englisch singen.
Das Ganze, dieses Festival Anglophilie, das lässt dann ein bisschen daran denken, wie Frankreich manchmal seine eigene Kultur verteidigt. Ist das auch so ein Impuls?
Ja, ganz bestimmt. Wobei man ganz ehrlich sagen muss, in Frankreich hat das natürlich Schwung. In Frankreich gibt es eine kritische Masse von Künstlern, von Zuhörern, von Liebhabern, Dann gibt es auch noch die Institutionen, denkt man nur an die französische Akademie. In der Chanson gibt es Leute, die immer wieder dem lokalen kulturellen Leben einen neuen Antrieb geben. Und das gibt es in der Westschweiz nur wenig. Und bei diesem Festival hatte man irgendwie einen komischen Eindruck, gerade wegen dem Durchschnittsalter der Chansonniers, eben ältere Leute. Und es ist ja schon öfters mal komisch, wenn man plötzlich das Gefühl hat, es seien nur Leute auf der Bühne, die nostalgisch sind auf gute alte Zeiten.
Ron Hochuli von Radio Television Suisse.
DRS4 News. Die Woche im Tessin.
Die Eröffnung des neuen Gotthard-Basistunnels rückt immer näher. Nur noch 4 Jahre, dann sollen die neuen Züge rollen. Im Tessin bereitet man sich zusehends auf dieses Ereignis vor. Diese Woche wurde eine Studie zu Chancen und Risiken von Alptransit für das Tessin präsentiert. Ich habe unseren Mitarbeiter Gerhard Lob gefragt, was das Ergebnis war.
Das Ergebnis lässt sich vielleicht folgendermaßen zusammenfassen. Es gibt sehr große Chancen für das Tessin mit Alptransit, mit der Eröffnung also des Gotthard-Basistunnels und später 2019 des Ceneri-Basistunnel. Aber das ein bisschen die Ermahnung in dieser Studie. Denkt dran, es ist kein Automatismus. Es wird nicht automatisch ein wirtschaftlicher Niederschlag vom Himmel fallen. Also man muss etwas tun. Man muss diese Gelegenheit beim Schopfe packen und die Chancen nutzen.
Aber was bedeutet das konkret?
Ja, man muss zum einen wissen natürlich, dass der Gotthard Basistunnel und später Ceneri wird das Tessin wesentlich näher an die Deutschschweiz rücken. Das ist das epochemachende Wechsel. Die Fahrzeiten werden auf unter 2 Stunden fallen. Und das ist dann insofern von Bedeutung, dass, so sagt man in der Studie, es sogar denkbar wäre, dass Personen heute im Tessin wohnen und in der Deutschschweiz arbeiten, also Arbeitspendler. Und da hat man untersucht, wie die Situation war beim Lötschberg-Basistunnel, dass dort effektiv Familien sich beispielsweise in der Nähe von Visp angesiedelt haben und die Fahrzeit nach Bern oder sogar weiter in Kauf nehmen, pendeln. Natürlich ist Bern ins Wallis etwas näher, immer noch als von Bellinzona beispielsweise nach Zürich. Aber es gibt Leute, die bereit sind, dann beispielsweise in Teilzeit zu arbeiten. Nur, wenn diese Strategie verfolgt würde, wenn es Leute gäbe, dann müsste man sich auch vorbereiten, beispielsweise durch Bauten in Bahnhofsnähe, durch Wohnbauten oder umgekehrt durch Ansiedlung von Gewerbeflächen, die möglichst nah am Bahnhofsareal liegen.
Ein Gewerbe wird sicherlich auch diesen neuen Basistunnel zu spüren bekommen. Da geht es um den Tourismus, ziemlich eine wichtige Lebensader für das Tessin. Welche Auswirkungen werden denn da erwartet?
Man erwartet vor allem eine starke Zunahme des Tagestourismus. Das liegt auf der Hand, denn eine Person kann, wie gesagt, in circa 2 Stunden dann ins Tessin fahren. Und das wird natürlich vor allem an Tagen, wenn in der deutschen Schweiz schlechtes Wetter ist und im Tessin die Sonne scheint, doch viele Personen animieren, in den Süden zu fahren. Und wer insbesondere ein Generalabonnement hat, der auch nicht bezahlen muss, sage ich mal, in Anführungsstrichen, oder das schon bezahlt hat, wird diese Gelegenheit gerne beim Schopfe packen. Ein Problem allerdings, und das hat man auch im Wallis gesehen, ist, dass der Anstrom von Touristen zum Teil dann im Hinterland nicht abgefangen wird, dass die ÖV-Mittel nicht ausreichen, um dann Touristen, die ankommen, weiter zu verteilen. Da muss noch einiges geschehen, das ist ganz klar. In einem anderen Bereich muss auch etwas geschehen, das ist nämlich der Kongresstourismus. Man sieht ein großes Potenzial, insbesondere im Raum Locarno-Ascona. Nur es fehlt nach wie vor an den geeigneten Einrichtungen. Ein Kongresshaus braucht man, das auch diesen Namen verdient. Und das existiert leider noch nicht. 4 Jahre sind da wahrlich nicht viel, um so etwas zu verwirklichen. Also es ist damit zu rechnen, dass das Locarnese nicht bereit sein wird, um etwa zur Eröffnung des Gotthard-Basistunnels auch einen adäquaten Kongressrahmen anbieten zu können.
Wir haben es gesagt, diese neue Studie ist herausgekommen, Gerhard Lob. Sie haben diesen Bericht gelesen. Welchen Eindruck hat er denn jetzt nun auf Sie gemacht?
Nun, persönlich war ich ein wenig enttäuscht, denn ich fand, es war zum Teil doch noch sehr generell festgehalten mit allgemein gehaltenen Vorschlägen. Und ich hätte mir erwartet, dass da doch vielleicht noch konkreter man zur Sache geht, dass man konkrete Vorschläge macht, wie, wo, was, welche Zonenplanänderungen vorgesehen ist, damit das Tessin wirklich vorbereitet ist. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass man jetzt zwar wieder guten Willens zeigt, man wird weitere Arbeitsgruppen bilden, aber das konkrete Zupacken ist immer noch nicht ganz vorhanden.
Das heißt eigentlich, man erkennt die Symptome, aber irgendwie ist die Lösung des Problems einfach nicht gegeben.
Ja, im Tessin wird viel Politik betrieben, tatsächlich in den Tag und sehr kurzfristig. Und langfristige Strategien legt man nicht an. Es zeigt sich, dass dieses langfristige Denken nicht so wirklich den Platz hat in den politischen Strukturen. Die einzige Gemeinde, man muss es immer wieder sagen, Stadt ist Lugano, die eigentlich ein bisschen langfristig denkt, strategisch denkt, während alle anderen Gemeinden eigentlich schauen, dass sie das nächste halbe Jahr über die Runden kommen. Aber diese großen strategischen Planungen, wo will man eigentlich hingehen, was will man machen, da fehlt es zum Teil doch wirklich auch am Know-how und an den Personen, die diese Visionen haben und den Personen, die es verwirklichen können.
Gerhard Lob, kommen wir vom Verkehr zur Politik. Das letzte Woche präsentierte Kantonsbudget, von dem hatten wir es, das mündete in ein Defizit von 198,5 Millionen circa. Und dieses Defizit, das lässt die Wogen hochgehen. Die Parteien stehen Kopf. Was genau ist denn passiert?
Es passieren allerlei merkwürdige Dinge, muss man sagen. Und ich sprach etwas scherzend mit der Finanz- und Wirtschaftsdirektorin Laura Sardis darüber und habe gesagt, ich verstehe nicht mehr ganz, was läuft. Und sie sagte, ich verstehe es auch nicht. Ja, was ist passiert? Die Regierungsparteien haben sich nämlich getroffen, und zwar mit Ausnahme der SP, das heißt CVP, FDP und Lega, und haben sich in einem Grotto, die Präsidenten, an einen Tisch gesetzt und haben gesagt, ja, dieses Budget gefällt uns nicht. 200 Millionen Franken, das können wir nicht akzeptieren. Und haben praktisch am Steintisch im Grotto entschieden, dass sie 50 Millionen Franken mehr sparen wollen. Und haben gesagt, liebe Regierung, ihr habt 10 Tage Zeit, ihr müsst die 50 Millionen Franken finden und sparen. Und das war doch einigermaßen überraschend, muss man sagen, dass hier eigentlich die Regierungsparteien selber ihrer Regierung eine Art Ultimatum stellen, um so viel Geld zu sparen. Und man hat es gesehen an dem vorgelegten Budget, es ist wahrlich nicht einfach. Dort sind ja schon Sparposten drin von 80.000 Franken, um etwa beim Druckvorlagen zu sparen. Also das wird eine sehr, sehr schwierige Operation und hinterlässt doch politisch einige Fragezeichen.
10 Tage Zeit für die Regierung. Wie war denn die Reaktion der Regierung auf diesen Vorschlag?
Ja, die Regierung war ziemlich perplex, muss man sagen. Und sie ist eigentlich im Moment ein bisschen isoliert. Man fragte auch, ist die Gouvernabilität, also die Regierungsfähigkeit, eigentlich jetzt noch gegeben? Man hat keine Parteien, die hinter der Regierung stehen. Sie wird kritisiert. Die Regierung ist allein. Dann hat Boradori, der Regierungspräsident, gesagt, nein, so weit würde er nicht gehen. Aber es ist nun mal eine Tatsache, dass die reale Gefahr besteht, dass das Budget so nicht durchkommt, wie es präsentiert ist. Und das ist schon ein Novum für das Tessin. Die Regierung hat jetzt verlangt, dass, bevor sie neue Sparmaßnahmen vorschlägt, die Regierungsparteien zusichern, dass sie das Budget, so wie sie es verabschiedet haben, auch decken, also schützen. Und das aus einem ganz einfachen Grund, weil nämlich im letzten Jahr die Sparmaßnahmen zum Teil vom Parlament, das jetzt kritisiert, torpediert wurden. Sie haben mehr ausgegeben, als die Regierung vorgeschlagen hat. Und deswegen ist die Regierung auch ein bisschen sauer. Sie sagt, wir haben ja schon gespart und dann hat uns der Große Rat mehr Kosten auferlegt. Das geht doch alles nicht auf. Ein ganz kleines Beispiel. So hatte die Regierung gesagt, wir müssen weniger ausgeben für die Verbindung Mendrisio-Varese, die neue Bahnlinie, nur eine Spur. Nein, der Große Rat hat gesagt, wir wollen gleich 2 Spuren. Es war 5 Millionen teurer. Das nur als ein Beispiel. Und die Regierung sagt heute, das ist doch alles ein Widerspruch. Wir wollten schon sparen, da wurde uns mehr aufgedrängt. Und jetzt sollen wir von heute auf morgen 50 Millionen finden. Wo ist da die Logik?
Und wie erklärt sich jetzt das politisch?
Ja, es ist noch nicht ganz erklärbar. Ich frage mich auch, aber es ist schon Eine Tatsache, dass ja die FDP jetzt einen neuen Präsidenten hat. Rocco Cattaneo ist Unternehmer, Unternehmertyp, und der hat gesagt, er will auch diesen Unternehmergeist stärker in seine politischen Haltungen einfließen lassen. Und als Unternehmer sagt er, auch meine Firma könnte ein solches Defizit nicht verkraften, und er sucht da ziemlich rasch und rabiat nach Lösungen. Und er hat eben Verbündete gefunden mit Lega-Chef Biniaska, der sowieso schon immer gerne den Staatsapparat abbauen will, und die eher rechtsgerichtete CVP im Moment. Und das hat jetzt zu dieser Konstellation geführt. Die SP im Übrigen ist gar nicht erst der Einladung gefolgt. Sie hat sich nicht an den Tisch gesetzt. Sie hat gesagt, diese Methoden will sie nicht mitmachen, und hat dann separat eine Pressekonferenz einberufen. Also jeder spielt jetzt da seinen eigenen Ball, und es geht ziemlich drüber und drunter. Preventivo 2013 Budget 2013 ist ein richtiges Reizwort geworden.
Diese Woche sorgt im Tessin eine Nachricht für Aufsehen, in der es um die Schaffung einer medizinischen Fakultät geht. Gerhard Lob, was ist denn da genau geplant?
Ja, was ganz genau geplant ist, weiß man noch nicht, doch die NZZ hat diese Woche Bestrebungen publik gemacht, wonach es eine enge Zusammenarbeit zwischen der Universität der italienischen Schweiz und der Universität Zürichs bei der Ausbildung von Ärzten geben wird. Hintergrund ist der künftige Ärztemangel und der Mangel insbesondere an Schweizer Ärzten. Und demnach sollen ca. 100 Medizinstudenten an der Universität der Svizzera Italiana ausgebildet werden und sich immatrikulieren, aber sie sollen in Absprache mit der Universität Zürich ihren Bachelor oder das vorklinische Studium an der Universität Zürich absolvieren, also in ganz enger Zusammenarbeit. Der zweite Teil des Studiums, dann der klinische Teil, soll im Tessin erfolgen, und zwar an den 4 Spitälern Lugano, Bellinzona, Mendrisio und Locarno sowie an einigen Spezialinstituten. Insbesondere ist da an die Onkologie gedacht, wo ja das Tessin ziemlich federführend ist mit einer hochspezialisierten Einrichtung.
Von einem klinischen Studiengang im Tessin war allerdings schon früher die Rede, aber was ist nun das Neue an diesem Vorschlag?
Das Neue ist diese enge Zusammenarbeit mit der Universität Zürich, denn bisher hat man zwar ein klinisches Studium geplant, also diese praktische Ausbildung, aber man dachte daran, einfach Studenten von allen Teilen der Schweiz dann anzuziehen, die ihren Master dort machen. Von einem Bachelor war in dem Sinne daher nicht die Rede, und das ist eine neue Art, praktisch auf 2 Universitäten gleichzeitig einen Studiengang zu planen und damit auch ein Problem zu lösen, nämlich den der einheimischen Ärzte.
Gerhard Lob, freier Journalist in Locarno.
Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.